Made in Westmünsterland. Präsentiert von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken. Stark für das Westmünsterland.
Wenn die Oma zum Beispiel ein neues Hüftgelenk bekommt, dann ist ein Teil davon mit sehr großer Wahrscheinlichkeit aus Freden. Wenn Impfstoff besonders schnell abgefüllt werden muss, dann helfen dabei Kunststoffführungen aus Freden. Oder auch wenn Windkraftanlagen einen besonders großen Dichtungsring brauchen, dann kommt der aus Freden. Denn Mitsubishi Chemical Advanced Materials, kurz MCAM, kennt sich aus mit großen und auch sehr kleinen Kunststoffteilen, die Lösungen für wirklich ganz verschiedene Probleme liefern. Ich bin Sina Käufers und zusammen mit Stefan Willing, dem Geschäftsführer Europa von MCAM, und Matthias Lübbering, dem Business Line Manager in Freden, schauen wir hinter die Kulissen des Global Players. Die beiden erzählen mir zum Beispiel, warum es in der Produktion des Unternehmens teilweise nach Kerzen riecht, wieso sie auf dem Weg zu den Kollegen in die USA schon gerne mal extra kontrolliert werden von der Polizei, und sie machen uns allen klar, dass Kunststoffverarbeitung und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können. Heute bin ich in Freden, sitze in einem schön gemütlichen Konferenzraum mit zwei Männern, und die stellen sich jetzt mal vor. Mit wem haben wir es heute zu tun?
Herzlich willkommen erstmal, Sina.
Dankeschön.
Ich bin Stefan Willing und ich beschreibe meine Aufgabe hier bei Mitsubishi Chemical, da befinden wir uns nämlich, uns sicherer, besser und nachhaltiger zu machen. Und meine Aufgabe ist sowas wie der Geschäftsführer Europa. Habe vorher andere Funktionen gemacht hier im Unternehmen, habe mich mit Medizintechnik sehr stark beschäftigt, auch mal global eine Rolle gehabt, um mal so anzudeuten, welche Möglichkeiten Mitsubishi bietet, war danach Verkaufsleiter Europa und bin jetzt im 5. Jahr in dieser Position.
Okay, super, dankeschön. Hi, wen haben wir da?
Ja, hi Sina. Ich bin Matthias Löhring. In meinem Job bin ich noch gar nicht so lange, eigentlich erst so richtig ein Jahr. Der nennt sich Business Line Manager. Und ist sowas wie so ein Wertekreierer, ein Geschäftsentwickler, so wie ich das sehe. Eigentlich hat er keine Mitarbeiter, sondern arbeitet in Teams und versucht mit Teams was zu kreieren. Rohstoffteams, Produktionsteams, Entwicklungsteams.
Du bist also überall so ein bisschen mit drin?
Überall so ein bisschen. Das ist einfach richtig schön. So arbeite ich sehr gerne. Und dann im Team. Das macht mir Spaß. Ich war lange Jahre Standortleiter hier und konnte das letztes Jahr an meinen Nachfolger übergeben. Dieses Bürogebäude war mein letztes Projekt als Standortleiter. Und das ist ganz schön. Und ich mache auch gerne jetzt den neuen Job. Macht mir viel Spaß.
Ja, fangen wir mal an, Stefan. Und die erste Frage, die wir eigentlich allen hier bei Made in Westmünsterland stellen, ist: Wie würdest du einem Kind erklären, was euer Unternehmen macht?
Das ist eine sehr gute Frage und ändert auch die Perspektive für uns, weil früher haben wir immer über die Produkte, die wir machen, gesprochen. Das sind Halbzeuge und Fertigteile. Das sagt natürlich keinem was. Konkreter wird's, wenn man sagt, wo diese Teile eingesetzt werden. Bauteile zum Beispiel in Windkraftanlagen. Dass Windkraftanlagen funktionieren, dass die dauerhaft gute Leistung bringen. Solche Dinge machen wir. Oder dass unsere Bauteile in Abfüllanlagen für Getränke, also für das, was man so täglich zum Leben braucht, eingesetzt werden. Oder auch ganz prominentes Thema der letzten Zeit für die Herstellung und Abfüllung von Impfstoffen. Mhm. Einen Riesenboom haben wir in den letzten Jahren so erlebt mit Bauteilen, die in Anlagen reingehen, um Chips herzustellen, also Computerchips herzustellen. Was wir so alltäglich brauchen in den iPhones und iPads und Computern, die wir selbst benutzen.
Das heißt also, es würde ohne, ich sag mal, kleine und große Teile ja wahrscheinlich hier aus Freden, solche Chips oder eben den Impfstoff, der abgefüllt wird, gar nicht so easy geben.
Ja, unsere Lösung, Werkstoffe, Produkte, Bauteile, die wir machen, sind vielleicht nicht immer so prominent und leicht erkennbar, aber sie sind wirklich nützlich. Sie werden wirklich gebraucht, um von Lebensmitteln über Medizin und pharmazeutische Produkte bis eben hin zu Computerchips die Herstellung dieser Produkte zu gewährleisten.
Wo ist denn vielleicht etwas, was hier aus Freden kommt, so, ich sag mal, dem normalen Hörerin oder der normalen Hörerin schon mal begegnet, ohne dass wir es wussten?
Ja, wir haben ein ganz gutes Beispiel aus der Medizintechnik. Wir stellen da Werkstoffe her, die in künstlichen Gelenken eingesetzt werden. Die meisten haben sowas so im Bekanntenkreis oder im Familienkreis, vielleicht die Oma, der Opa oder die Eltern schon mal erlebt, wenn ein Gelenkersatz notwendig ist.
Ja, klingt spannend. Was ist denn, würdest du kurz so sagen und zusammenfassen, eigentlich das Wichtigste hier bei Mitsubishi Chemical? Du hast gerade schon gesagt, Sicherheit, Nachhaltigkeit. Aber gibt es so einen Punkt, wo du sagst, wenn das nicht wäre, dann würden wir gar nicht funktionieren? Matthias, du hast direkt was.
Ich glaube, wenn es auf einen alleine ankommen würde, würde hier nichts funktionieren. Also eine Lösung in der Gruppe, die funktioniert nur, wenn jeder seine Perspektive reinbringt, seine Kultur, sein Wissen, wie der Kunde tickt.
Jetzt ist es ja so, hier in Frieden ist ein Standort von der Mitsubishi Group ja irgendwie, die gibt's auf der ganzen Welt. Wie ist denn das hier in Frieden so entstanden? Was haben wir so für eine Geschichte hier in den Gebäuden stecken?
Die Geschichte geht recht lange zurück an diesem Standort. Und zwar gab es hier früher die Firma Pennekamp und Hüsker, gegründet durch Günther Pennekamp, die später unter den Markennamen, ich finde einen richtig starken Namen, Markennamen Solidur am Markt operiert hat und wirklich der Weltmarktführer für diesen technischen Kunststoff ultrahochmolekulares Polyethylen geworden ist und von hier aus schon die internationale Expansion betrieben hat.
Okay, das war vor wie vielen Jahren?
Das war Anfang der 70er.
Ja, seitdem ist ja einiges passiert. Was für Entwicklungsschritte habt ihr hier so mitgemacht?
Ja, wir haben riesige Entwicklungen hier am Standort erlebt. Erstmal die, ich würde mal sagen, volumenmäßige Expansion, dass das Geschäft immer größer geworden ist, immer internationaler geworden ist, dass Bereiche hinzugekommen sind, die für uns völlig Neuland waren, für den Standort Neuland waren. Medizintechnik gehört dazu, die Zusammenarbeit mit Quadrant später, also Quadrant ein Unternehmen, Schweizer Unternehmen, was dann PolyHigh Solido übernommen hat, hinzugekommen ist, also uns nochmal größer gemacht hat, nochmal die Reichweite in die Welt verändert hat. Also schon viele spannende Themen, bis hin zu Mitsubishi, zu denen wir seit 2009 gehören.
Ich bin ja jetzt hier bei euch auf dem Gelände. Wir sitzen gerade in einem recht neuen Gebäude, wenn ich das so von außen betrachtet sagen würde, in einem schönen Raum. Ich stand aber gerade eben auch schon vor der Halle, ich glaube, in der produziert wird. Die ist ein bisschen größer, gelb, und es sieht sehr nach, ich sag mal, Industrie und Produktion aus. Wie hat sich das denn gebäudetechnisch und vielleicht auch inneneinrichtungsmäßig entwickelt? Was für Schritte habt ihr da gemacht? Vielleicht auch fürs Team oder so? Das sind ja auch Sachen, die sich entwickeln. Matthias.
Ja, man muss sagen, ich glaube, 2016 war so ein Punkt, da hat sich viel bei uns geändert. Da ist die Logistik umgestellt worden. Da wurden wir, glaube ich, zum ersten Mal ein richtig europäischer Betrieb. Seitdem werden alle unsere Produkte nach Tielt bei Antwerpen gefahren und da in einem zentralen Lager ausgeliefert in die ganze Welt. Und das hat uns hier richtig Produktionsfläche gegeben. Die haben wir genutzt für ein Kompetenzzentrum Medizintechnik und Lining-Bereich. Den können wir uns nachher nochmal angucken, was das eigentlich genau heißt. Ja, dann haben wir ein Materialflusskonzept gemacht und seitdem ist kaum eine Maschine am gleichen Platz geblieben. Ja, wir haben auch in neue Fertigungstechnik investiert. Der Kern, wir sehen jede Menge neues Zeug in den Hallen. Und ja, irgendwann müssen wir vielleicht auch mal hier und da eine Fassade in einem etwas anderen Farbton.
So war das nicht gemeint, aber ja.
Ist völlig okay. Also ich sag manchmal, ich bin der Einzige, der Sandgelb hier am Standort noch richtig geil findet. Manche wünschen sich da manchmal was anderes.
Ja, aber ist ja spannend, was dann auch für eine Geschichte an so einem Standort in Frieden steckt. Bevor wir jetzt zum kleinen Speeddate kommen, um euch als Personen noch ein bisschen anders kennenzulernen, meine Frage, gibt es Besonderheiten, die man vielleicht mit Mitsubishi hier in Frieden gar nicht verbindet, wo man sagt, sowas machen wir hier auch. Irgendwas, wo ihr sagt, das ist so ein vielleicht ein kleines Geheimnis, was gar nicht so viele wissen, was ihr jetzt schon verraten könnt.
Ich greife nochmal den Punkt mit der Fassade auf und wir sitzen hier in einem sehr modernen Bürogebäude. Ja. Generell würde ich sagen, da ist insgesamt mehr drin, als die meisten denken. Ob das Technologie ist und vor allen Dingen auch die Leute, die hier arbeiten, das Know-how der Leute und das Teamwork aus jungen, engagierten und erfahrenen, engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist das, was das Beeindruckende ist. Und wenn ich nochmal zurückkomme auf mehr als du denkst oder wir denken manchmal, es ist eine Kombination aus Jobs, die wirklich hier vor Ort wichtig sind, aber wir haben auch Jobs, die europäisch sind. Wir haben sogar globale Funktionen hier am Standort. Das ist der Reiz, den Mitsubishi Chemical an diesem Standort Menschen aus der Region hier geben kann. Hier kann man echt was machen, hier kann man sich echt entwickeln.
Das heißt also, ich kann von hier mit eurem Unternehmen in die Welt, wenn ich Bock hätte, so.
Ich habe das vorhin schon mal in der Einführung gesagt. Also wir scherzen so manchmal, dass wir zumindest vor Covid, allmählich beginnt das wieder, fast ein Reisebüro sind. Also wir schicken wirklich Leute gerne um die Welt, um Kunden zu treffen, um auch innerhalb der Mitsubishi-Gruppe Menschen zu treffen für einen Erfahrungsaustausch. Das ist eine der ganz großen Stärken, dass wir Menschen zusammenbringen.
Ja, ich bin selbst hier als kaufmännischer Auszubildender angefangen und mich hat damals schon, also ich glaube zu der Pennekamp und Hüsker Zeit, da hat mich schon inspiriert, dass wir so international waren. Und das war in den 70er Jahren überhaupt nicht selbstverständlich, dass es eine Niederlassung in Südafrika, in USA, in Australien, in Japan gibt. Das hat mich damals inspiriert und ehrlich gesagt, das inspiriert mich noch heute. Ich hatte mehrere Angebote, ich bin hier hingegangen, bin dann gefördert worden als dualer Student. Und das ist ehrlich gesagt auch jetzt immer noch so meine Mission, dass wir weiter Studenten fördern. Und ich habe einmal in der Woche Teamsitzung, da sind zwei Studenten dabei. Wir haben auch einige sehr viele junge Leute, die dual hier studiert haben und dann hier weitermachen. Also das finde ich, wir sind vielleicht jünger und attraktiver für junge Leute, als man so denkt.
Wir kommen jetzt zu unserer kleinen Kategorie des Speed-Datings. Um dir kurz zu erklären, Speed-Dating heißt bei uns, ich stelle euch zwei, drei kurze Fragen und ihr antwortet ganz intuitiv, was euch direkt in den Kopf kommt. Und das geht gar nicht unbedingt jetzt um Mitsubishi an sich, sondern um euch einfach als Menschen, die hier heute Teil vom Podcast sind. Und zwar ist die Frage, bist du eher Team Katze oder Team Hund?
Wow, ich glaube, ich bin Team Katze.
Ja? Hast du selber Haustiere, dass du das jetzt sagen könntest?
Wir haben keine Haustiere. Nee. Aber ich verbinde mit Katze ein Gefühl von Freiheit. Freiheit, sein Ding zu machen. Und das finde ich, das entspricht mir wohl.
Sehr gut. Okay. Dann, Stefan, Frage an dich. Und zwar kommen wir jetzt ins Kulinarische. Ich würde gern von dir wissen, Pommes mit Mayo oder Ketchup?
Pommes auf jeden Fall mit Mayo.
Mit viel?
Mit ganz viel Mayo. Ich habe vorhin gesagt, wir betrachten uns fast als Reisebüro. Der zweite Joke dahinter ist immer noch, wir sind auch sowas wie Restauranttester bei all den Reisen, die wir machen. Und Pommes mit Mayo, wir haben Niederlassungen in den Niederlanden und in Belgien. Also das gehört auf jeden Fall dazu.
Dann Matthias, nochmal an dich. Wie würdest du diesen Satz beenden? Ich hatte einen guten Arbeitstag, wenn?
Wenn ich Spaß hatte und was erreichen konnte und sagen konnte, okay, da sind wir weitergekommen.
Und die letzte Speed-Dating-Frage für dich, Stefan. Wenn ich nach Feierabend nach Hause komme, das Erste, was ich mache, ist?
Ich ziehe mich tatsächlich um.
Okay, also direkt Jogger an, oder?
Auch wenn wir durch Covid unseren Kleidungsstil hier verändert haben, also durchaus bequemer bei der Arbeit sind, aber ich ziehe mich tatsächlich um und weiß nicht, das gehört für mich einfach dazu, dass dann eine andere Phase des Tages eingeläutet wird.
Okay, aber dann auch wirklich Jogginghose oder so, dann Sportklamotten, weil du noch
was
Sport machst oder so?
Was immer wir dann machen, das ist gerne was Sportliches, um dann nochmal nach draußen zu gehen, eine Runde zu laufen und nochmal den Tag Revue passieren zu lassen, ein bisschen durchzuatmen.
Ja, super, cool, dankeschön. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt gleich auch einfach schon unseren Rundgang. Wohin nehmt ihr mich denn mit?
Es geht direkt in die Fertigung. Also da, wo es wirklich drauf ankommt, da, wo der Wert kreiert wird in dieser Firma, wo viele meistens Kollegen, Kolleginnen haben wir auch dort, würden wir noch gerne mehr sehen, wirklich harte Arbeit verrichten.
Der Rundgang.
Wir sind in der ersten großen Halle. Man sieht viele Maschinen, man hört ein bisschen Geräusche. Und ich sehe Paletten mit, was ist das Weiße hier, alles gestapelt schon?
Das ist Kunststoff. Das ist alles implantierbarer Kunststoff.
Okay.
Also wenn jemand gehbehindert ist, hat sein Knie oder seine Hüfte verschlissen oder verunfallt, dem wird mit diesem Werkstoff geholfen. Und wir sind die Einzigen in Deutschland, die implantierbares Polyethylen machen.
Darf ich das mal anpacken, wie sich das anfühlt? Ja. Sieht ein bisschen eigentlich aus wie so, weiß ich nicht, so Gummi, aber es ist komplett hart, ne? Einfach.
Ja, ist eigentlich ganz gut beobachtet. So komplett hart ist es nicht. Das Gegenteil ist Titanstahl.
Okay.
Und die beiden Elemente greifen sehr gut ineinander. Und wenn Stahl abreibt, dann führt das dazu, dass so ein Teil auch reimplantiert werden muss. Und bei uns reibt der komplett biokompatible Kunststoff ab. Und das ist völlig unschädlich und wir machen es jetzt knapp seit 20 Jahren. Mhm. Mein erstes Projekt war, diese Fertigung nach Frieden zu bringen. Und es musste wegen uns noch nie irgendwas reimplantiert werden. Ist alles immer zuverlässig gelaufen. Und jede Branche tickt ja auch ein bisschen anders. Und die hier, die ticken in Lebenszeit.
Okay.
Und wir haben uns hier schon mal mit einem Friedener Chirurgen getroffen. Toller Typ und der sagt uns, euer Material ist über die Zeit immer besser geworden. Früher konnten Leute 15 Jahre mit diesem Material laufen, mittlerweile 25 Jahre.
Das heißt also, ich muss mir vorstellen, ich kriege zum Beispiel, keine Ahnung, ein neues Hüftgelenk oder so aus diesem Material und dadurch, dass ich das gebrauche und mich bewege, reibt sich das ganz natürlich gesehen ab. Ja, aber das ist so gesehen nicht schlimm, was sich abreibt für den Körper.
Ja, genau.
Ah, okay.
Ja, und hinter diesen Prozessen steht ein ganzes Team von jungen Ingenieuren, die machen dann so Sachen wie Prozessvalidierung, Experimente, jede Menge Messungen. Also wird ein enormer Aufwand dafür getrieben, dass hier kontinuierlich gleiche, zuverlässige Qualität geliefert wird.
Ihr redet jetzt die ganze Zeit auch immer schon so von Begriffen, die mich mega an den Chemieunterricht erinnern, wo man sich so denkt, okay, total schwierig auszusprechen. Für euch ist das aber die Materie und das ist so ein bisschen, also das ist euer Ding. Voll.
Ja, das ist unser Ding. Wir müssen es immer ein bisschen übersetzen. Also ultrahochmolekulares Polyethylen hört sich vielleicht erstmal ein bisschen schwierig an. Aber das Material ist super schlagzäh, kann was aushalten. Also wenn man so an Knie- und Hüftbelastungen denkt, ist sehr, sehr verschleißfest und ja, kann einfach echt was ab. Das ist das Entscheidende. Und unser Beitrag ist, das Material immer noch wieder besser zu machen.
Du hast vorhin gefragt, wie erzählt man es Kindern? Und ich würde sagen, wer als Kind gerne mit Lego gespielt hat, der ist bei uns genau richtig. Weil hier kriegt er ein Hightech-Klötzchen geliefert, in dem kann er sein ganzes Know-how und alles reinstecken, was ihm so einfällt.
Mhm. Du hast jetzt so ein Klötzchen in der Hand. Warum ist das jetzt schon in Klötzchenform? Ist das so schon fertig? Da ist so ein, also es sieht aus wie so ein Zylinder eben aus diesem braunen Kunststoff. Und da ist oben so ein Schlitz ich würde jetzt sagen graviert. Es gibt wahrscheinlich ein schlaueres Wort. Was macht ihr damit jetzt?
Das Teil wird verpackt und zu unseren Kunden gegeben. Und die Kunden stehen darauf, dass es komplett homogen ist, null Spannungen hat, genauso ausgerüstet ist, wie wir es spezifiziert haben, dass zu diesem Teil über eine unbegrenzt lange Zeit alle Prozessdaten da sind, dass man genau weiß, welches Klötzchen in welchem Patienten landet. Und er stellt daraus ein Implantat her. Okay. Und dieses ist quasi das Gegenstück zu einem Titanteil, das dann zusammen das Hüftgelenk ausmacht.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon so handgroß, würde ich jetzt sagen. Kommt das so in den Menschen rein? Nee, das wird nochmal verformt.
Ja, das wird verformt. Wir können uns vielleicht gleich auch mal Teile angucken. Mhm. Also es würde jetzt hier quasi an dieser Stelle in meinem Body sitzen.
Okay, oben an der Hüfte.
Oben an der Hüfte, ja. Oder auch hier
im Knie.
Im Knie.
Ja.
Gibt auch wie Schuhgrößen, also das typische Knieimplantat nach Schweden, das nach Schweden geliefert wird, ist eine Nummer größer als das, was nach Italien geht.
Gar nicht, weil die Menschen da größer sind.
Ja, genau.
Das ist ja spannend. Ach cool, weiter geht's.
Ja, wir kommen aus einem Bereich, wo wir im Grunde genommen kleine Hightech-Klötzchen machen. Wir gehen jetzt in einen Bereich, wo wir die längste Polyethylenplatte der Welt machen. Oh. Das ist nämlich 60 Meter lang. Das ist unsere Liningsabteilung. Da geht es darum, es gibt ja in der Industrie viele Schüttgüter. Kohle, Zement, Zucker. Und für diese Schüttgüter bieten wir so eine Art Beschichtung an, dass die Schüttgüter super fließen, weil unser Material so eine gute Gleitreibung hat. Und die werden dann hier so aufgekeult, das heißt zu Rollen aufgedreht.
Ich wollte gerade sagen, das ist eine riesengroße blaue Rolle. Sieht aus, als wenn ich meine Sportmatte aufrolle, aber ja, ist ja was anderes.
Ja, die Sportmatte ist für einen 50-Meter-Lauf dann geeignet. Und das geht weltweit nach Australien, nach Südamerika, Nordamerika, ungefähr auf jeden Kontinent, den wir hier beliefern. Stefan, dir fällt irgendwas ein, sehe ich gerade.
Könnt jetzt mal einen raushauen und sagen, wenn wirklich auf jeder Baustelle Baustelle und bei jedem Muldenkipper in Deutschland dieses Material eingesetzt würde, vielleicht gingen dann unsere Baustellen in Deutschland schneller voran.
Oh, das ist eine große Behauptung. Ja, spannend, was dann das Material von so einem, ich würde nicht sagen Fließband, aber wenn ihr sagt, von diesen Schüttprozessen, das würde das dann so gesehen beschleunigen, weil das so gut für das Produkt ist, was darüber geht.
Also wenn jetzt der Truckfahrer zum Beispiel an eine Baustelle kommt und seinen Kies abkippt, dann muss er in der Regel noch auf die Mulde draufgehen und den Kies abkippen. Oder er fährt ungefähr 5-10% des Materials wieder zurück. Mit unserem Material ist die Mulde am Ende garantiert leer, egal was da drauf ist. Spannend. Dafür haben wir verschiedene Produkte, Standardprodukte für Zement, Hochtemperaturprodukte für Asphalt.
Das heißt,
da hinten
dann
Produkte, die sind so hellblau, die werden auch ganz gerne mal in Schiffen verbaut, weil die gut mit Wasser können. Eigentlich kann unser Material generell ganz, ganz gut mit Wasser. Ja.
Das heißt dann also, wenn ihr sagt, es ist immer für unterschiedliche, ich sag mal ja auch Probleme oder Dinge, die man dann befördern will oder so. Das heißt, jede von diesen Platten, die hier ja in Palettenweise wirklich in Riesenanzahlen gelagert werden, sind dann auch chemisch anders zusammengesetzt, um das leisten zu können.
Ja, wir haben hier so ein kleines Entwicklungszentrum aufgebaut, auch pfiffige Entwicklungsingenieure. Und die lassen sich für den jeweiligen Anwendungsfall ihre Rezeptur einfallen. Wir arbeiten auch mit Universitäten zusammen. Und da kommen ganz, ganz gute Dinge dabei raus. Merkst du den besonderen Geruch hier?
Ja, ich habe gerade so gedacht, ich würde jetzt noch nicht mal sagen, einfach irgendwie Plastik oder Kunststoff.
Nee, genau.
So ein bisschen klebermäßig.
Erinnert dich der Geruch vielleicht an eine Kerze?
Ja.
Ja, das ist es, das ist es eigentlich.
Ja.
Ne? Ja, ja. Das heißt Polyolefin. Also im Grunde ist unser Material mit Wachs verwandt.
Ah,
weil man dann jetzt hier mehr
riecht.
Hier sind Temperöfen. Material, das super spannungsarm sein muss. Implantatmaterial zum Beispiel wird hier getempert. Das heißt, erhitzt und kontrolliert wieder abgekühlt, geschützt, dass Sauerstoff das Produkt nicht schädigt.
Das heißt,
findet hier statt.
Wir stehen hier jetzt gerade, das muss man ja unseren Hörerinnen und Hörern auch mal erklären, wir stehen so gesehen vor einer kleinen grauen Garage, so sieht's aus. Da steht aber Temperofen dran.
Ja, genau.
Und was ist da jetzt drin in der Garage? Da sind diese Platten drin.
Da ist ein Regal drin und die Regale sind mit Platten bestückt. Und so ein Prozess, der dauert lange. Der dauert, ich würde mal sagen, hier bei diesem Material 2 Tage.
Jetzt kommen wir aus der Halle raus und stehen zwischen den ganzen Hallen vor Riesen.
Das haben sich unsere Experten im Bereich Engineered Solutions ausgedacht.
Mhm.
Die haben Späne und die Späne werden abgesaugt. Und du siehst da hinten die Container. Die Späne werden in diesen Containern gesammelt. Steht die Firma Stehnau dran. Mhm. Firma aus deiner Heimatstadt Ahaus.
Ja, genau.
Und werden dann abgeholt und weggefahren. Und wir haben gesagt, das geht auch besser. Man kann mit Spanabfällen auch mehr machen. Und wir investieren jetzt hier 1 Million Euro in eine Anlage, wo die Späne getrennt werden. Weil beim Recycling ist wichtig, Je sauberer getrennt der Werkstoff ist, desto mehr kann man am Ende damit machen.
Mhm.
Und wir haben hier viele Trennlinien. Hat mehrere Effekte. Einmal, diese Anlage wird viel, viel leiser sein als die Mühlen, die da stehen.
Mhm.
Komplett eingehaust.
Das heißt, die saugen aber dann jetzt zum Beispiel aus der Produktion, wo wir gleich noch reingehen, eben die Sachen, die so gesehen bei der Produktion überbleiben, raus und trennen das, damit ihr das weiterverwenden könnt? Oder was
genau,
damit,
damit wir es intern aufbereiten können und da neue Produkte rausmachen können. Also unsere Recyclingquote ist jetzt schon über 100%, weil wir auch viel von unseren Kunden an Recyclingmaterial zurückkaufen und weiterverarbeiten. Aber die Späne sind bisher für uns die Herausforderung und die gehen wir hier an.
Jetzt ist das ja so, wenn ihr schon sagt, Recyclingquote 100% und so. Wenn wir beim Thema Kunststoff und Plastiken sind, ist ja, das habt ihr am Anfang auch gesagt, Nachhaltigkeit einfach ein Riesending, was man sich auf die Fahne schreiben muss. Das habt ihr gemacht. Seid ihr da manchmal mit Vorurteilen konfrontiert in eurer Branche, dass ihr eigentlich eine Branche seid, die gefährlich ist für die Umwelt oder was auch immer?
Also so direkt merken wir es nicht. Wir sind nicht in den typischen Bereichen, wo es um Verpackung geht, Verpackungsmüll, Plastiktüten, die im Meer landen. Also unser Material ist ein Engineering-Werkstoff. Und die Leute sehen, dass das Material viel leichter ist als Stahl. Und wenn sie Stahllösungen ersetzen, dann sparen sie auch Gewicht. Im Flugzeugbau sparen wir so viel Liter an Kerosin durch unsere Lösungen, dass wir eigentlich eher Gas und Öl sparen, als dass wir es mehr ausgeben. Ein ganz anderer Bereich als der Verpackungsbereich.
Jetzt wird es nochmal lauter. Wo sind wir jetzt?
Wir sind jetzt im Zerspanungsbereich. Hier kommen Teile an aus verschiedenen Werken. Einmal aus dem Werk Frieden, aber auch aus dem Werk in Almelo. In dieses Werk kommen Halbzeuge rein, gute Materialien, homogen, spannungsarm, aber man kann so direkt nichts mit denen machen. Und hier findet Formgebung statt und am Ende kommt ein Maschinenteil raus. Das hilft, dass sich Windräder besser drehen oder Nuklearanwendungen besser abgeschirmt sind. Also der Kundennutzen entsteht hier in diesem Werk.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir stehen jetzt hier vor so einem Maschinenkomplex. Es sieht aus, als wenn das so Abläufe sind, durch die das Produkt oder der Rohstoff dann geht. Und hier ganz links neben uns liegt so ein großer Ring. Sieht fast aus wie ein Hula-Hoop-Reifen, aber ist wahrscheinlich nicht dafür gemacht.
Ne, der Ring, der läuft in der Regel 50 bis 100 Meter über dem Boden, vielleicht im Offshore-Bereich. Also jeder Kunde tickt ja anders. Also ich habe gerade gesagt, die Medizinkunden ticken in Lebenszeit. Und diese Kunden hier, die ticken in Geologie, sagen wir mal. Jede Bedingung ist anders. Die Windkraftanlage muss genauso in Indien mit hoher Luftfeuchtigkeit und Temperatur laufen wie in Nordschweden mit ganz anderen Temperaturen und vielleicht mit aggressivem Salzgehalt und so. Das ist die Herausforderung.
Jetzt stehen wir hier vor der Platte, wo der Ring drauf liegt. Und am Ende der Platte liegt so ein, das sieht fast aus wie so ein Riesenbesen, wo dann so ganz viele kleine, helle Späne drin hängen. Das sind die Späne, von denen ihr gerade gesprochen
das
habt?
Das sind die Späne, ja.
Die
ja,
dann getrennt werden und weiterverwendet werden. Okay, ja. Das ist so gesehen die Späne, die fallen, wenn bei euch hier gearbeitet wird.
Hier fallen Späne.
Ja. Ich finde es auch spannend, hier ist an jeder Ecke gefühlt eine andere Form gerade dran. Also gerade waren wir bei einer langen Form, dann war vorher der Ring. Hier sind so Halbringe in ein Quadrat eingelassen. Das ist genau das, wofür ihr dann auch steht, ne? Also für dieses Anpassen, Anformen und wie auch immer, was ihr braucht.
Genau, ja. Und dass unser Material einfach sehr rein und homogen ist. Die Leute können sich auf unsere Qualität verlassen. Da hat uns die Medizintechnik enorm geholfen, die wir schon seit fast 20 Jahren machen. Dieses Material hier, das machen nur wir. Das Material zur Abschirmung von Strahlen, von Neutronenstrahlen.
Ah, okay.
Wird eingesetzt in MRT-Geräten, in der Medizintechnik, in Forschungsprojekten.
Und jetzt mal blöd gefragt, so rein chemisch betrachtet, mit was für Stoffen schafft man denn dann so einen Stoff, der in dieser Branche benutzt werden kann? Also welche, ich weiß nicht, Elemente gehören dazu, wenn man mal so ins Detail geht? Was ist daran dann so wichtig?
Also wenn man runter ins Molekül ist, geht, dann besteht unser Material für die Chemiker aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Und der Wasserstoff ist ja ein sehr kleines Element und von seinem Gewicht her ist er sehr gut, die Neutronenstrahlung zu moderieren, also runterzufahren. Und dieses Material ist dann manchmal auch eine Kombination aus Wasserstoff, das sehr gut ist, die Neutronen zu moderieren, und einem sehr großen Element, zum Beispiel Bor, das die Neutronen dann fängt. Und so wird dann eine Neutronenquelle eingehaust und ist komplett sicher für die Leute, die damit umgehen müssen.
Sehr cool.
Hier können wir dir mal ein Bauteil zeigen.
Ja.
In einer technischen Zeichnung und wo es dann hier in dem Windkraft, in der Windkraftanlage sitzt.
So gesehen, der, den wir gerade gesehen haben, so
ja,
in etwa.
Genau.
Und der ist dann innen drin, oben drin im Windkraftwerk, in der Maschine.
Ja, das dichtet dann hier, ist ein Dichtring für einen Lager.
Ein ziemlich großer Dichtring, ja, cool.
Ja, und es muss zuverlässig laufen, genauso zuverlässig wie die Hüfte implantiert werden muss, genauso wie die Leute sich darauf verlassen können, dass wir Neutronen abschirmen. Müssen sich Leute auch in einem Offshore-Windpark darauf verlassen, dass unser Bauteil funktioniert. Mhm. Und ehrlich gesagt, die Verantwortung, die wir mit unseren Bauteilen übernehmen, und zwar jeder hier, als Maschinenführer, als Produktdesigner, die spornt auch an. Also das ist, wenn Stefan sagt, lass uns die Sachen besser machen, dann sind das genau die Anwendungen, wo wir sagen, es lohnt sich auch.
Es ist auch immer wichtig, dass wir und unsere Leute verstehen, wohin unsere Bauteile gehen.
Wie groß ist denn eigentlich das Gelände, auf dem wir jetzt gerade so rumlaufen?
Das Gelände sind insgesamt 16.000 Quadratmeter. Wir sind total froh, dass wir in den letzten Jahren auch noch Nachbargelände erwerben konnten und so dann auch Wachstumsmöglichkeiten hier am Standort haben. Mhm. Damals wussten wir noch nicht genau warum, das war mehr so ein strategischer Kauf. Mittlerweile sind die Gebäude alle schon komplett genutzt. Die Entwicklung war dynamischer, als wir uns das so vorgestellt haben. Also hier Hier sind wir jetzt im Halbleiterbereich. Ja, wenn jemand ein digitales Gerät hat, und ich kenne kaum noch einen ohne digitale Geräte, dann ist der wahrscheinlich darauf angewiesen, dass am Anfang der Kette irgendwo Chips produziert werden konnten. Und die Chips werden aufbereitet. Das sind ja so Siliziumscheiben, die werden in hauchdünne Scheiben geschnitten, wie so eine Salami. Und am Ende müssen die gewaschen werden. Und was wir jetzt hier bauen, sind so Art Wafer-Waschmaschinen.
Mhm, ich wollte gerade sagen, das sieht fast aus wie so eine Waschmaschinentür, wenn ich die aufmache. Ja. Aber halt das Loch ist nicht ausgefüllt, sondern da ist Luft.
Manche sprechen auch etwas despektierlich von Klo-Brillen.
Ja, okay, wie man es nimmt.
Aber es sind Hightech-Teile. Und ich habe gerade gesagt, jede Industrie tickt so ein bisschen anders. Und die Halbleiterindustrie, die denkt in Nanometer. Und nehmen alles ganz, ganz genau, japanisch inspiriert.
Die Bauteile, Sina, die du hier siehst, sind von einem amerikanischen Kunden. Mhm. Mit dem haben wir begonnen im Jahr 2012 und der hatte echt ein Problem und suchte eine Lösung. Und dann sind wir ins Spiel gekommen. Wir hatten jetzt auch nicht auf Anhieb die Lösung parat und die haben wir dann gemeinsam entwickelt. Und weil es eben Halbleiterindustrie ist, die ist für uns als Mitsubishi global schon sehr strategisch, hat allerdings die Entwicklung in den letzten Jahren nochmal so richtig zugelegt.
Okay.
Und davon gehen wir auch aus, dass das in den nächsten Jahren so sein wird. Also wenn du diese Maschinen siehst hier, die sind relativ neu, relativ modern.
Ja, sie sehen teilweise auch so ein bisschen aus wie so ein, ich weiß nicht, so ein Zugabteil, was jetzt geschlossen ist, wo man sich so die Tür aufmacht und sich reinsetzen kann. Mit so einem Fensterchen kannst du durchgucken. Da wird das dann drin erstellt, was hier vorne
liegt. Ja, das ist schon wie so ein ICE, würde ich sagen. Also die laufen relativ schnell. Wir brauchen natürlich auch immer noch Leute, Fachkräfte, die diese Maschinen bedienen. Und da sind wir durchaus auf der Suche. Also es sind spannende Bauteile, spannende Anwendungen, die wir bedienen. Und ja, jetzt mache ich einfach mal ein bisschen Werbung für uns. Also wer eine gute Ausbildung hat im Bereich CNC-Zerspanung oder technisch generell interessiert ist, der kann bei uns eine Ausbildung machen und der kann sich auch gerne als CNC-Facharbeiter bewerben.
So, ihr habt gesagt, ihr wollt mir nochmal die richtig, richtig krasse Arbeit zeigen. Wo gehen wir denn jetzt hin?
Wir gehen jetzt dahin, wo umgeformt wird. So nennt man das ingenieurtechnisch. Wo Pulver zu Halbzeugen gemacht wird.
Das, was ich gerade gefragt habe, so gesehen die Stoffe dann zu dem...
Genau, Rundstangenplatten. Und das geht mit Energie, mit Druck und mit Wärme. Und da kannst du dir vielleicht vorstellen, dass Energie für uns ein Riesenthema ist und auch die Energiewende für uns ein Thema ist. Wir stellen uns den ziemlich deutlich. Wir haben Prozesse hier am Standort, wo wir Kunststoff, ich glaube, da sind wir die einzigen, komplett aus erneuerbarem Strom herstellen. Und das ist voll ausgebucht, die entsprechenden Anlagen. Und das kann auch gerne so weitergehen. Da sehen wir eine echte Zukunft.
Schließt sich ja irgendwie auch so ein bisschen das Rad, ne? Wenn du das erzählst und auf der anderen Seite, dass ihr auch eben in Windkrafträdern Teile seid und so?
Also Nachhaltigkeit ist nicht nur Recycling. Also ist Produktdesign. Wie kann ich Recyclingmaterial in Produkte einbauen? Wie kann ich Prozesse nachhaltiger machen? Letztendlich auch, wie schaffen wir es, so nachhaltig zu arbeiten, dass man auch gesund in Rente gehen kann nach 40 Jahren Arbeit. Das gehört alles zum Nachhaltigkeitsaspekt dazu.
Wie ist es denn, wenn ich jetzt, wir haben jetzt auch ein paar von den Menschen an der Maschine gesehen, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ihr sagt, ihr seid hier sehr auf Safety und so. Was muss ich mir denn vorstellen, was ist so die Gefahr an der Arbeit, die jetzt zum Beispiel an den Maschinen passiert?
Ja, die Gefahr ist zum Beispiel, wenn man mit Messern arbeitet, dass man sich schneidet. Also wir fangen schon relativ weit unten an. Ich weiß nicht, ob ich in meiner Küche 2 Jahre Safety-Rekord hätte mit Schnittverletzungen, aber hier haben wir es. Und das ist ein ziemlicher Prozess gewesen, auch Messer aus der Halle rauszunehmen und uns dafür andere Lösungen auszudenken. Wir haben noch eine Stelle, da arbeiten wir noch mit einem Messer und haben jetzt einen Safety-Preis ausgerufen, um da eine neue Lösung zu finden.
Das heißt also, wenn man die hätte, könnte man sich auch bei euch melden und sagen, ihr könntet das an der und der Stelle so und so machen.
80% unserer Verbesserungsvorschläge, die wir haben und die wir gerne prämieren, richtig gerne prämieren, gehören zu Safety.
In diesem Fall ist es wirklich so ein Ideenwettbewerb, den wir generiert haben. Das heißt, wir unterstützen diesen Ideenwettbewerb auch mit einem Budget. Die Leute können dann wirklich ausprobieren, experimentieren und nach der bestmöglichen Lösung suchen.
Was passiert jetzt hier?
Ja, hier ist es ein wenig lauter als vorhin. Das hast du schon mal angemerkt jetzt. Das Licht ist an, obwohl es aus sein könnte. Hier werden Platten produziert, ohne dass du Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter siehst. Das sind zwei völlig automatisierte Plattenanlagen. Ist eine Technologie, die wir selbst intern innerhalb der Gruppe entwickelt haben. Wir haben jetzt drei Anlagen davon. Es ist eine kleine Einschränkung dabei. Wir können noch nicht ganz so große und dicke Platten herstellen. Aber das hilft uns ungemein. Es ist super energieeffizient. Das ist eigentlich die moderne, neue Art, solche Platten herzustellen.
Ich sehe jetzt gerade, wir stehen jetzt hier an einem Ende der Maschine. Ist das hier das Ende, wo das fertige Produkt rauskommt?
Genau, hier kommt das fertige Produkt raus.
Okay, hier liegen nämlich blaue und graue Platten. Und was kommt dann am anderen Ende rein? Also was wir jetzt gerade nicht sehen, so gesehen?
Das ist der Rohstoff, den wir einsetzen. Das ist tatsächlich ein pulverförmiger Rohstoff.
Und der wird dann erhitzt und mit Druck bearbeitet? Und was habt ihr noch gesagt?
Matthias, was braucht man in der Kunststoffverarbeitung?
Ja, du erwähnst es, Hitze und Druck. Also da gibt's, das ist so ein bisschen, so ein bisschen wie so eine Wurstmaschine vielleicht. Also oben fällt kein Teich rein, sondern Pulver und wird dann mit einem Stößel durch die Anlage gedrückt. Und das Know-how liegt da in den Werkzeugen. Und ja, da müssen die Verdichtungsverhältnisse, die Temperaturen müssen stimmen. Und dann kann da so eine Platte raus werden. Das ist übrigens das Material, was du vorhin im Schüttgüterbereich gesehen hast.
Wo es besser mit läuft,
genau.
der Kies. Ja, verstehe. Jetzt laufen wir hier gerade an so einer Kiste vorbei, die ist sehr lang. Und da liegen, also wenn ich es jetzt nicht wüsste, dass wir in der Kunststofffirma sind, sieht es aus wie mega lange Gummistangen, die man essen könnte. Die sind nämlich grün und haben jetzt aber noch so eine Einkerbung. Das sieht fast aus, als wenn man die irgendwo noch reinführen kann. Schließen die irgendwas ab?
Genau dort werden diese Profile eingesetzt, nämlich in Abfüllanlagen für Getränke. Und das kann die Cola sein, das kann Sprite sein, kann alles Mögliche.
Das heißt, an diesem abgerundeten, grünen, langen Ding fahren die Flaschen dann her?
Genau. Und die werden mit Megageschwindigkeiten transportiert, diese Flaschen. Und da braucht man einen sehr verschleißfesten Kunststoff.
Okay, und jetzt laufen wir hier die ganze Zeit an so, ich würde ja fast sagen, Fließbändern vorbei. Also wir stehen ja jetzt immer am Ende dieser Fließbänder, wo die Produkte fertig rauskommen. Und ist es jetzt so, dass an jedem dieser Stationen, wo am Anfang ja so Container stehen, die unten offen sind, das heißt, da kommt das Produkt wahrscheinlich raus, ist dann an jeder Ecke ein anderes Produkt, was da rauskommt?
Ja, oder? Genau. Also diese Art hier nennt sich RAM-Extrusion. Das ist eine ziemlich pfiffige Art, Produkte herzustellen. Wir haben gerade gesehen, wir waren im Zerspanungsbereich und mussten Späne produzieren, um Formen zu machen. Hier werden die Formen direkt in Werkzeugen hergestellt. Das Teil hier ist fertig, kann montiert werden und braucht nicht mehr durch irgendwelche Zerspanungen zu gehen. Auch extrem materialschonend. 100 Kilo rein sind 100 Kilo raus, da sind keine Verluste mehr.
Okay, was ist unsere nächste Station?
Ja, wir kommen jetzt in den Compression Molding Bereich, Plattenpressbereich. Wir sind gerade an großen Silos vorbeigegangen.
Jo.
Also man merkt, hier werden die Mengen gespielt. Die Silos sind verbunden mit Mischanlagen. Man hört es auch so ein bisschen. Und die Mischanlagen, die kompoundieren Pulver mit speziellen Additiven. Ist so ein bisschen was wie Mehl anrühren. Und wir haben da extrem gute Leute, die sehr genau sind und aufmerksam. Ja, sodass wir schaffen, halt konsistent in den automatisierten Anlagen immer die gleiche Qualität herzustellen.
Ich wollte gerade sagen, da darf wahrscheinlich dann kein Gramm zu viel oder zu wenig, ne?
Das muss passen, muss einfach passen.
Wow, das sind auf jeden Fall schon mal größere Platten als die wir gerade gesehen haben.
Ja, genau.
Da kann ja ein LKW draufstehen.
Also hier siehst du jede Menge Anlagentechnik, das ist unsere automatische Kompoundiererei. Da gehen Sachen direkt an die Pressen oder auch in Container. Und diese Kompoundiererei, Mischerei, die ist verbunden mit einer unserer größeren Anlagen. Das ist automatisierte Taktanlage für Formteile. Die Platte ist 6x2 Meter groß. Das sind im Grunde genommen drei Pressen, die hintereinander gestaltet sind. Die erste Presse, du kannst dir vorstellen, so ein Mehl ist nie nur Material, sondern auch jede Menge Luft.
Ja.
Und die erste Presse trennt quasi das Material von der Luft. Die zweite macht diesen Sintervorgang, den ich beschrieben habe. Ein Material wird weich und schmiegt sich aneinander. Und die dritte Anlage kühlt das Ganze ab. Die mittlere Anlage ist immer warm, muss nicht runtergekühlt werden. Die letzte Anlage ist immer kalt. Das ist eine extrem energieeffiziente Art,
das Material zu machen.
Das hier sieht aus wie so ein Pool, der gar nicht so tief ist. Also da kannst du so bis mit den Knöchel drinstehen und da wird dann das Pulver oder das, die Masse reingehört?
Ja, genau. Wir nennen das Form.
Ja.
Das Pulver geht in die Form rein, wird entsprechend egalisiert und ja, ist dann fertig, um in die Presse reingefahren zu werden. Du siehst hier wenig Leute, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Die Anlagen laufen störungsfrei und ist gerade Material im Prozess. Und der Mitarbeiter hat jetzt Zeit, das alles vorzubereiten, Formen voll zu machen. Und dann tauschen sich die Formen aus und die Formen mit dem Plattenmaterial kommen raus. Und die Formen mit dem Pulver gehen in die Anlage rein.
Und hier stehen auch noch so ein paar Gartenhaken. Die muss man wahrscheinlich auch als Mensch noch bedienen, oder?
Ja, genau. Da wird das Material mit in der Form egalisiert, was nicht alles automatisch geht. Das wird dann von Hand gemacht.
Ist da schon das Pulver drin?
Ja.
Sieht aus wie Schnee oder Sand, weißer Sand.
Ja, du siehst, es ist alles weiß. Da ist kein schwarzer Stippen drin. Das ist hochreines Material. Also die Qualität entsteht eigentlich hier ganz entscheidend hier an dieser Stelle.
Ihr müsst euch vorstellen, das sieht jetzt aus, ich habe gerade von diesem Pool gesprochen. Der Pool ist jetzt voll mit weißem, ich würde sagen Sand, aber wir wissen, es ist kein Sand. Es ist sehr verlockend, da mal reinzupacken, muss
Pack
man sagen.
Pack mal einfach rein.
Darf ich?
Ja, ja.
Aber es sind schon harte, kleine Teilchen. Also es ist nicht so, dass man denkt, so wie Mehl, man zerdrückt es jetzt, sondern es ist eben... Ja, schon Kunststoff, das
merkst du schon. Ja, so ein bisschen krümelig, ne?
Ja.
Ja. Ja, wir treffen uns Anfang April mit unseren Kollegen aus USA und wenn wir dann mal solche Muster mitgeben, im Zoll kann man damit schon mal auffallen, mit so kleinen weißen Pulverchen.
Das könnte auch was anderes sein.
Ja,
verstehe. Oh, nicht schlecht. Ist euch das schon mal passiert, dass ihr dann extra kontrolliert wurdet und
ja,
so?
Ja.
Matthias und Stefan, wir sind wieder zurück bei euch im Bürogebäude, haben einen riesen Eindruck von der ganzen Produktion von den verschiedenen Produkten gewonnen. Was ich mir gerade noch so gedacht habe, wir sind wieder in einem Bürogebäude. Das heißt ja, alles, was irgendwo bei euch in der Produktion passiert, wird ja wahrscheinlich hier in den Büros entwickelt, gestartet oder so. Was passiert dann hier vielleicht noch an Arbeitsschritten? Könnt ihr das mal zusammenfassen?
Ja, hier ist der Vertrieb für den Deutschlandbereich. Aber weil wir so ein Konzern sind, da sind die Strukturen nicht immer ganz klar. Also hier wird eigentlich alles vertrieben, was wir an Engineering Plastics herstellen. Sowohl in Vreden als auch in Almelo in den Niederlanden oder in Tielt in Belgien oder sonst wo auf der Welt für den Dachbereich.
Was ich mir so vorstelle, wenn du sagst, ihr sprecht euch ab hier mit Amerika da, mit Belgien hier, ihr trefft auf ganz viele unterschiedliche Menschen, auf ganz viele unterschiedliche Arten zu arbeiten, den Alltag zu bestreiten und zu leben. Gibt's da so Stories von so Bekanntmachungen oder von Events, auf denen ihr wart, wo ihr vielleicht auch gemerkt habt, irgendwie, keine Ahnung, hätte ich so gar nicht gedacht, das sind Geschichten, die erzählen wir zu Hause, wenn wir nach Hause kommen, sind da irgendwie so Sachen, wo ihr sagt, die Amerikaner sind immer so oder keine Ahnung, irgendwie was ihr uns so mitgeben könnt?
Also wenn ich meinen amerikanischen Kollegen treffe, dann frage ich, how are you? Und er sagt immer, great, fantastic, absolutely gorgeous. Und wenn ich dann sage, ja, mir geht's auch ganz gut, dann hat er schon über die Jahre gelernt, dass das eigentlich ein gutes Zeichen ist.
Wir sind nicht so euphorisch, wa?
Genau, ja. Einfach viel mehr aus sich raus und ist einfach eine andere Art.
Stefan.
Das ist ja auch gerade das Spannende, weil wir können so viel voneinander lernen. Also wir haben ja am Standort wirkliche Stärken oder auch in Europa Stärken, was Produktionseffizienz angeht, was Technologie angeht. Und unsere amerikanischen Kollegen sind einfach ein bisschen pragmatischer, auch vielleicht euphorischer, können sich sehr gut darstellen, können sehr gut verkaufen, sind Richtung Kunden sehr stark, Kundenservice super stark. Das sind so Dinge, die wir dann wieder mitnehmen. Und vor allen Dingen sind die in der Digitalisierung super stark. Und das fängt eben an bei so, ich nenne es mal Amazon-Denken oder Google-Denken. Da sind die Amis einfach uns voraus und wir lernen davon.
Wenn wir jetzt sagen, wo die anderen voraus sind, wir lernen davon hier im Westmünsterland. Wir sind in Vreden, wir sind über ein riesengroßes Gelände gegangen. Was würdet ihr denn sagen hier für Vreden? Was macht es für Mitsubishi Chemicals aus, hier auch in Vreden vertreten zu sein? Also was ist vielleicht hier als Westmünsterland als Standort so besonders?
Also ich glaube, unsere Mannschaft ist schon speziell. Die ist top ausgebildet, extrem zuverlässig und auch, wir sind auch willens, uns den Problemen zu stellen. Also hier gibt es so eine Gib-mal-her-Mentalität und die tut uns einfach gut.
Know-how, Team, das zeichnet uns aus hier. Das ist ein Standortfaktor. Natürlich haben wir auch eine gewisse Historie hier am Standort. Logistisch liegen wir auch nicht so schlecht im Westmünsterland, würde ich mal sagen. Also es gibt viele gute Gründe, in Vreden oder im Westmünsterland seinen Standort zu haben.
Ja, jetzt haben wir schon gehört. Stefan, ihr habt so viele Sachen, auf die ihr setzt, die euch wichtig sind, wo ihr sagt, da sind wir hinterher, dass sich das weiterentwickelt. Jetzt stelle ich eine Frage, die wahrscheinlich richtig schwer ist, kurz zu beantworten, aber vielleicht schafft ihr es. Worauf seid ihr denn hier besonders stolz?
Stolz sind wir, dass wir einen echten Wertbeitrag für unsere Kunden leisten, dass wir Lösungen anbieten, die unseren Kunden helfen, dass wir sehr viele spezielle Geschäfte machen. Stolz macht mich auch, gerade so in den letzten Jahren, dass wir nicht nur vielleicht in der Vergangenheit so in die große weite Welt geguckt haben und ja, nennen wir mal Halbleiterkunde aus Amerika, den wir bedienen und die großen Johnson & Johnsons und andere Medizin- und Pharmafirmen bedienen. Wir haben auch verdammt viele Kunden im Westmünsterland und das macht mich richtig stolz. Da haben wir uns, glaube ich, deutlich mehr drum gekümmert in den letzten Jahren.
Matthias, was macht dich stolz?
Ja, wenn ich durch die Hallen gehe und ich treffe die Kollegen, die arbeiten und man kennt sich schon so lange und hat es geschafft, über die Jahre Dinge zu entwickeln, die einfach gut funktionieren. Das macht mich stolz. Das ist so ein Gefühl, glaube ich, was ich in meiner Kindheit schon hatte, mit einer Truppe von Jungs damals irgendwas auszufressen und am Ende hat man irgendwas erreicht oder ein Plan hat mal funktioniert oder so. Das ist dieses Lebensgefühl, das habe ich dann immer noch, wenn ich hier durch die Hallen gehe und die Kollegen sehe.
Jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, wo man vielleicht sagt, kann man auch stolz drauf sein, muss man aber erstmal durchkommen und zwar halt Krisen. Eine Krise, die wir alle irgendwie mitgekriegt haben, ist die Corona-Krise. Die stellen wir mal außen vor. Jetzt gibt es Mitsubishi Chemicals hier in Vreden schon länger, gibt es Krisen, wo ihr sagt, die haben wir auch überwunden oder die haben uns auch erstmal richtig Angst gemacht oder so?
So ist das Kennzeichen einer Krise, dass man nicht weiß, wie es ausgeht. Was uns, glaube ich, kennzeichnet, ist, dass wir, ja, dass wir auf mehreren Beinen stehen. So hat die Finanzkrise, die hat uns schon was ausgemacht, aber da gab es Medizintechnik und die Chirurgen haben einfach nicht aufgehört zu operieren. Und das hat uns echt durch diese Krise getragen. Bei Corona war es anders, da haben die Chirurgen aufgehört zu operieren, aber der Halbleitermarkt ging durch die Decke und es gibt immer irgendwas, was uns durch die Krise trägt. Mittlerweile gibt es auch Beschaffungskrisen und ich muss sagen, wie der Einkauf damit umgeht oder auch die Mannschaft hier in der Halle. Wir müssen schon ziemlich flexibel sein, aber wir wissen, so eine Krise geht auch vorbei. Mal ist Titandioxid knapp, mal das Holz. Die machen einen guten Job hier, da kommen wir gut durch. Und durch so eine Krise durchzukommen, macht einen auch optimistischer, was die nächste Krise angeht.
Wie kann man eine Krise angehen, bewältigen? Also erstmal ist ja ganz was Neues, auf das man sich kurzfristig einstellen muss. Und dann kann man warten, bis jemand was sagt. Ich sag mal, der ganz große Boss oder Mitsubishi Chemical Headquarter in Japan oder in Düsseldorf. Das ist meistens nicht so, sondern man muss die Dinge selbst in die Hand nehmen. Und wenn ich da auf unseren Standort schaue, dann sage ich ganz klar, unsere Leute haben die Dinge in die Hand genommen. Klar gab es auch immer mal Guidelines, aber das ist das Erste und Wichtigste gewesen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.
Sehr gut. Kommen wir nochmal zu Ihrem Team. Ihr habt beim Rundgang gesagt, man kann sich gerne bei euch bewerben. Vielleicht erklärt ihr mal, wo genau ihr eigentlich im Moment Menschen sucht, weil Fachkräftemangel ist irgendwie das Thema, was immer, egal bei welchem Unternehmen wir sind, aufkommen. Haut mal raus, was ist so Stand der Dinge hier?
Wer Spaß an Technik hat, kann für sein Profil was finden. Wer Logistik gerne macht, kann hier Material in Fluss bringen. Wer wissenschaftlich arbeitet, kann an Talentwettbewerben hier teilnehmen. Wir haben jede Menge Studenten, Leute, die sich für Marketing interessieren, sind hier richtig. Also man kann hier eigentlich eine Menge machen. Wir haben Wirtschaftsingenieurinnen, wir haben BWLerinnen, die hier studieren, junge Ingenieure. Das Feld ist extrem breit, dass man beackern kann hier.
Die Möglichkeiten sind enorm. Matthias hat es angesprochen, duales Studium, betriebswirtschaftlich oder auch technisch. Ich betone nochmal technisch, weil da suchen wir echt Leute, die bereit sind, so ein Studium zu machen. Ansonsten würde ich auch mal ganz einfach sagen, wer mit 16 die Schule verlassen möchte, der ist hier auch sehr gut aufgehoben in technischen Berufen, Verfahrenstechniker, Ausbildungsberufe, die wir da anbieten. Und da haben wir auch klasse Beispiele, dass sich da junge Menschen hier super toll in diesem Unternehmen entwickelt haben.
Dann schauen wir jetzt mal zum Ende unserer Podcast-Folge in die Zukunft von eurem Unternehmen hier in Frieden von Mitsubishi Chemical Advanced Materials. Übrigens ein sehr cooler internationaler Name. Kürzt ihr den auch ab, wenn ihr so untereinander über euch sprecht?
Ja, wir sprechen dann von MCAM.
MCAM, okay, cool. MCAM, wo steht MCAM hier in Frieden so in 5 Jahren? Was habt ihr bis dahin noch gemacht?
Also in 5 Jahren sehe ich uns, dass wir technologisch noch mal eine Schippe drauflegen, dass wir da effizienter werden, dass wir uns um neue Energieformen kümmern, also das ganze Thema Nachhaltigkeit. Übrigens haben die Japaner immer ein Faible für bestimmte Begriffe. Viele kennen vielleicht Kaizen aus den 80er, 90er Jahren. Das sind so kontinuierliche Verbesserungsprogramme, Prozesse. Wir haben ein eigenes Programm, das heißt Kaiteki, also klingt fast ein bisschen ähnlich. Und Kaiteki steht für wirklich Nachhaltigkeit, das Kümmern um die Zukunft der Menschheit, der Erde, hört sich jetzt ganz, ganz groß an, und für ja das Wohlbefinden der Menschen. Und das ist eine Riesenaufgabe und eine Riesenmotivation gleichzeitig.
Mhm. Was würdest du denn sagen, Matthias, um nicht nur um dieses in 5 Jahren zu sprechen, das ist ja schon sehr konkret, was wäre denn so euer größter Wunsch für die Zukunft von diesem Unternehmen?
Also ich glaube, ja, wir werden in 5 Jahren, spätestens in 5 Jahren wird jeder hier sein Jobrad elektrisch aufladen. Da wird sich eine Menge tun. Ja, ich freue mich auf die Leute, die in 5 Jahren am Start sind, die vielleicht jetzt Auszubildende sind, Studenten und sich machen. Und da habe ich enorm Spaß dran, wenn ich sehe, wie die in ihren Job reinkommen und immer mehr zu Experten werden und Dinge bewegen. Da freue ich mich total drauf.
Das klingt doch nach einer spannenden, schönen Zukunft. Dann sage ich vielen Dank, dass ich heute hier bei euch sein durfte, dass ihr mich durch euer Unternehmen geführt habt und wünsche euch alles Gute.
Danke, Sina, dir auch. Und es war uns ein großes Vergnügen, mit dir hier durchs Werk zu streifen.
Sehr schön, danke schön.
Ja, vielen Dank. Alles Gute.
Made in Westmünsterland. Präsentiert von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken. Stark für das Westmünsterland.